Christsein ist keine Theologie, ist keine Wissenschaft und kein Hobby, das in seiner freien Zeit verübt wird. Ein Leben als Christ, also wirklich mit Jesus leben, ist ein kompletter Lebensstil, was sich durch all deine Lebensphasen durchzieht. Und das habe ich im Winter 2015 bei mir selber kennengelernt. Und deswegen dürfe ich auch heute hier stehen. Schön, dass ich die Chance bekommen habe. Der Mike ist auf mich zugekommen. Ich bin der Samuel, die meisten kennen mich. Wenn nicht, stelle ich mich einfach mal kurz vor. Ich komme von der Familie Hack, die Christine, meine Oma, die Charlotte, wo immer die Mama genannt wurde bei der Begrüßung. In der Familie bin ich aufgewachsen, komme schon mein ganzes Leben hier in die Gemeinde, habe mich hier dann auch taufen lassen 2016 und darf jetzt wirklich 7 Jahre lang mit Gott eben wirklich eine innige Beziehung führen. Ich möchte euch gern aus dem 1. Korinther was vorlesen, im Kapitel 3, 6 bis 9. Da schreibt Paulus an die Korinther und die streiten sich gerade eben, wer wirklich, wer der Vorrecht ist. Also zählt das, was Paulus sagt oder zählt das, was Apollos sagt? Ist ziemlich bekannt, ich lese mal gern vor. Meine Aufgabe, also Paulus, meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott. Denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend nach seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Und darum geht es wirklich, dass Gott wächst. Und das möchte ich gern mal kurz erzählen, wie das bei mir war. Ganz am Anfang gegossen haben ziemlich viel meine Eltern, wie ich noch ganz klein war. Ich durfte in der christlichen Familie aufwachsen. Und schon, das weiß ich noch ganz genau, wie abends mein Papa dann immer zu meinem Bett gekommen ist, die Bibel aufgeschlagen hat und dann haben wir erstmal, bevor wir schlafen gegangen sind, gemeinsam die Bibel gelesen. Also damals konnte ich noch nicht lesen, da hat er mir vorgelesen, ich durfte zuhören. Und so habe ich auch das Lesen gelernt, wie es klassisch früher war, im 15. Jahrhundert mit der Bibel. Da ich mir sehr schwer getan habe beim Lesen, ich habe immer Legasthenie gehabt, habe auch nie gedacht, dass ich wirklich mal so einen Text richtig fließend vorlesen kann, auch noch vor einer Gruppe. Und das hat wirklich Gott in mir bewirkt. Und meine Eltern, die haben mir dann eine Kinderbibel geschenkt. Das war nicht nur eine, das war so eine ganze Bandreihe, 8 Bücher. Und mit der durfte ich dann wirklich lesen lernen. Und weiter ging es dann. Meine Glaubensvorbilder waren ganz groß. Meine Oma, die Charlotte, immer wenn ich bei ihr war, hat sie mich immer beiseite genommen. Sie hat auch immer mal wieder gesagt, jetzt kommen die Alte wieder mit ihren Bibelgeschichten. Aber ich habe es genossen, weil ich gemerkt habe, da ist was anderes dahinter. Und das ist auch ein kleiner Appell an euch, die mehr Erfahrung schon in der Bibel haben. Ich zum Beispiel, ich kenne mich in der Bibel noch nicht so aus. Ich bin gerade mal 23 Jahre alt. Ich darf da noch viel lernen. Deswegen, die, wo schon viel Erfahrung habe, geht gern auf die Jüngeren zu, dass die eben auch die Erfahrung mitnehmen. Die Manuela hat vom Gottesdienst so gesagt, jetzt fühlt sie sich auch schon zu den Älteren. Also es zählt auch für dich. Du darfst gern auf uns zukommen. Und ich bin auch im CVM groß geworden. Ich habe hier einmal die Gemeinde gehabt und unter der Woche eben mein Freundeskreis, eben im CVDM, wo sich einfach Christen miteinander treffen, auch junge Leute sich austauschen im Glauben. Und da bin ich dann auch wirklich zum Glauben gekommen, im Herbst 2015. Und es war auch eine ganz bewegende Zeit bei mir. Das war zwischen Weihnachten und Silvester, hat der CVDM immer eine Freizeit. Und eigentlich ist die erst ab 18 Jahre. Meine ganzen Geschwister, ich habe noch 3 Geschwister, die waren dabei. Und dann wollte natürlich der Samuel auch mit. Und mit 16 durfte ich dann wirklich als Ausnahme dabei sein. An einem Abend gab es dann auch einen Lobpreisabend, wurden ewig viele Lieder gesungen. Und an einem, das hat wirklich mein Herz berührt. Das war das Lied Mittelpunkt. Und da ging es in mein Herz rein. Da ist eine Versstrophe, heißt, ich gehöre dir. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben sagen können. Ja, Jesus, ich gehöre dir zu 100%. Und seitdem lasse ich ihn gern wachsen, gebe ich ihm Zeit, dass er durch mich wirken kann. Und so wie ich noch 14 war davor, da hat mich auch mal meine Oma gefragt, na wie ist denn das, hast du dich schon bekehrt? Gehst du mit Gott? Und da habe ich gesagt, ja, war ich mit festen Überzeugungen dabei, dass ich mit Gott gehe. Nur damals habe ich noch nicht verstanden gehabt, dass man sein Leben danach auch dann ausrichtet. Also Christsein ist kein Hobby, was man in seiner Freizeit macht, sondern das zieht sich durch seine ganzen Lebensphasen. Und dass es nicht nur hier ist, sondern auch wirklich im Herzen. Und das habe ich dann wirklich mit meiner Bekehrung verstanden. Ich kann euch leider nicht sagen, wie man sich bekehrt. Da gibt es keinen Geheimtrick. Ich habe einfach Gott gesagt, ja, jetzt bist du dran. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe. 16 Jahre habe ich gebraucht. Manche lernen Gott kennen im späteren Alter und zack, haben sie es. Ich bin immer in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe es mit 16, also 16 Jahre. Und Gott wirkt. Doch es ist nicht alles perfekt. Und ich habe mal selber in mein Leben geschaut, was kann ich denn auch hier vorne erzählen, wo sich jeder ein bisschen auch mit identifizieren kann. Und bei mir ist es, ich schaue sehr gerne Filme. Abends, wenn ich von der Arbeit komme oder da früher schon, früher war ich so viel am Fernseher rumgehangen, war nicht gut. Und das hat mich bis jetzt noch begleitet. Mache ich weniger, aber immer noch sau gern. Und beim gescheiten Film braucht man natürlich auch ein gescheites Popcorn dazu, beziehungsweise was zum Naschen. Und dann gibt es ja immer die schönen Schokoladentafeln, sind schön abgepackt. Heutzutage sind es ja 80 Gramm in so einer Tafel, früher waren es 100 und die 80 oder 100 Gramm, die haben mir nicht gereicht. Also ich habe mir dann immer gleich so eine 300 Gramm Tafel auf einmal reingezogen und noch eine Chipspackung dazu. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr jetzt ganz genau gewisst, okay, das ist jetzt falsch, was ich mache, aber das will ich jetzt unbedingt haben. Und so ist es nicht nur beim Naschen, sondern auch in ganz vielen Sachen in unserem Leben. Und das ist es, wenn ich dieses Gefühl habe, das will ich jetzt haben, also dann spreche ich und nicht Gott. Dann spreche ich und nicht der Heilige Geist durch mich. Bei mir kam dann noch dazu, das, was ich weggefuttert habe, das war nicht meins. Das habe ich mir nicht selber gekauft oder das war frei zur Verfügung. Sondern mein Bruder, der hat immer so eine schöne Naschbox gehabt. Immer in der Speis standen so eine riesen Wurstwanne, die roten, passt viel rein. Dann gehst du da jeden Tag, gehst du da dran vorbei und dann wieder zurück und dran vorbei. Und dann irgendwann mal reißt es dich halt. Und dann denkt man sich, naja, wenn man jetzt schon die Regeln bricht, dann aber richtig und dann haut man nur mehr rein. Und irgendwann mal kommt dann der Bruder auf dich zu. Mensch Samuel, irgendwie viel was in meiner Naschkiste. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon selber gegessen? Nee, der isst's ja nicht, deswegen hängt's ja die ganze Zeit drinnen. Und dann ist es sauschwer, wirklich ehrlich zu sein. Oder er hat mir auch gesagt, naja, wenn du was rausnimmst, dann schreib mir einfach per WhatsApp, dass ich Bescheid weiß. Das ist sauschwer, ehrlich zu sein. Und so ist es auch sauschwer, ehrlich vor Jesus zu sein. Wirklich zu sagen, hey, das, was ich mache, das ist nicht richtig. Herr, hilf mir dabei. Schenk mir die Vergebung im Herzen. Nimm das weg. Herr, ich weiß, du bist für mich gestorben, deswegen habe ich mich taufen lassen. Aber da brauche ich deine Hilfe. Und da wirklich so ehrlich zu sein, um das hinzulegen. Und mit der Vergebung ist es nicht vorbei. Sondern der Mensch, der braucht Veränderung. Was bringt es, wenn ich einmal zu Gott hingehe und sage, ey, tut mir leid, ich habe das jetzt wieder genommen aus der Naschkiste von meinem Bruder. Und in 2 Tagen mache ich es nochmal. Dann bete ich wieder um Vergebung und dann ist es so ein Rattenschwanz. Das heißt nicht, dass ich es bewusst mache, sondern aus mir selber, ich kann es nicht anders, da bin ich schwach. Und das heißt, ich brauche Veränderung. Dass es nicht mehr passiert. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht, dass es nicht mehr passiert. Wie ich mich noch nicht bekehrt habe, habe ich oft mit Freunden abgehangen. Ab 13 ging es los, 13, 14, 15. Mit 15 habe ich dann auch meinen Motorradführerschein gemacht, 125er. Dann ist man gleich bei den ganz Coolen dabei. Das heißt, wenn man bei den Coolen dabei ist, dann macht man auch Blödsinn. Zum Glück lebe ich auf dem Dorf oder in einer behüteten Familie, dass es nicht zu schlimm geworden ist. Aber offiziell trinkt man in Deutschland Bier, Wein mit 16 und dann die größeren Sachen kommen mit 18. Ja, auf dem Dorf ist es ein wenig anders da. Da wird dir mit 13 schon mal was hinstellt. Und habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut. Nur ich habe nicht auf Gott geschaut. Ich habe geschaut, was die anderen verlangen. Die haben es ja auch gemacht. Und wie ich mich dann bekehrt habe, habe ich gecheckt, das ist nicht gut. Ich bin dann auch aus der Schule raus. Aus der Realschule. Und das war mein Glück. Dann konnte ich einfach sagen, okay, die Freunde, wo ich da gehabt habe, da kann ich einfach einen Cut machen. Die sehe ich nie mehr. Doch das, was jeden Tag einen beschäftigt, einen um sich gibt, man ist alkoholabhängig. Man geht in den Supermarkt rein. Entweder steht der Alkohol ganz vorne oder ganz hinten. Also du musst dran vorbei. Und dann jeden Tag dran vorbeilaufen. Jeden Tag dran vorbeilaufen. Jeden Tag an dieser Naschkiste vorbeilaufen. Und dann macht man das jahrelang. Und bis dann sowas aus einem rauskommt, das geht nicht in einer Minute oder dass man das jetzt Gott hinlegt, sondern das braucht Veränderung. Braucht Jahre, manchmal, bis es aus einem draußen ist. Und Veränderung heißt, einen Prozess mitmachen mit Jesus, dass er mit dir geht, den Heiligen Geist wirken lassen. Dass du dieses Verlangen nicht mehr danach hast. Zeit mitbringen, Geduld haben und zu Jesus ehrlich zu sein. ihm zu sagen, ja, das habe ich falsch gemacht und ihm das darlegen. Und das hat mir ja meine Mutter beigebracht. Wenn ich um Vergebung bitte, dann danach auch danken, weil er mir es weggenommen hat. Und die Lehre, was dadurch entstanden ist, füllt der Herr mit seiner Liebe. Dass die Liebe im Herzen ist, nicht die Fehler, wo wir gemacht haben. Nicht die sind weg. Ich schleppe jeden Tag etwas mit mir herum, wo ich Veränderung brauche. Ich weiß, bei euch ist es nicht so. Ihr seid ja schon lange als Christ unterwegs, mit Jesus unterwegs. Und das, was euch beschäftigt, das habt ihr ja auch alle schon Gott dargelegt. Deswegen passt ja bei euch alles. Doch ich selbst, ich merke, die 7 Jahre, die haben mir noch nicht gereicht und in Zukunft wird noch was kommen. Und dass Jesus immer wieder neu in meinem Leben was aufbrechen darf, wo ich Veränderung brauche. Und das durch die Liebe Jesu in meinem Leben. Es geht mir um die Bereitschaft zur Veränderung und die Leitung durch den Alltag, durch den Heiligen Geist. Christsein ist ein kompletter Lebensstil, das sich durch alle deine Lebensphasen durchzieht. Nicht nur früh auf Arbeit, wenn man 10 Minuten Zeit hat, mal im Auto, dass man betet, sondern er ist auch da, wenn du mal nicht an ihn denkst. Er begleitet dich. Und das darf wirklich jeder annehmen. Fand ich cool, dass es in der Bibel steht, lese ich auch gerne mal vor, Apostelgeschichte 11. Da geht es um Petrus. Petrus wird geholt zu einem Mann ins Haus. Und da fange ich einmal an. Er berichtete uns, wie ein Engel ihm in seinem Haus erschienen war und sagte, sende Boten nach Joppe, um Simon Petrus zu holen. Er wird euch sagen, wie du und alle in deinem Haus gerettet werden können. Fand ich erstmal cool, dass da einfach Gott mal so direkt ist und einfach einen Engel schickt. Wünschen wir uns, glaube ich, auch oft in unserem Leben, wenn wir Fragen haben, Mensch, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, schön wäre es, wenn einfach mal ein Engel dasteht und uns sagt, ja Mensch, das musst du jetzt machen. Und jetzt ist Petrus eben in seinem Haus und als ich begann, ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist, an Pfingsten, was meine Mama vorgelesen hat. Da dachte er daran, wie der Herr gesagt hatte, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn Gott diesen dieselbe Gabe schenkt, hat wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren. Wer war ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. In anderen Übersetzungen, Hoffnung für alle lese ich gern, weil es einfach klar und deutlich verständlich ist. Da hieß es, Jesus ist nicht nur für die Juden gekommen, sondern auch für die Nicht-Juden, also auch für uns. Für wirklich jeden. Und das heißt, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Jeder hat die Möglichkeit, den Heiligen Geist in sich aufzunehmen. Und das finde ich einfach richtig cool. Ich habe immer mal wieder schon den Heiligen Geist in mir spüren dürfen. Und ich wünsche mir das, dass ihr das auch erfahrt, was das heißt. Und ich war mal auf Christiwell, das ist alle 4-6 Jahre und es war da in Erfurt, das war glaube ich letztes Jahr Und da gab es einen Abend, wir waren in einer großen Halle zusammen, ungefähr 1000, 1500 Menschen. In der Mitte war ein Kreuz, aber das war aufgehangen. Das wurde beleuchtet und der Raum sonst, der war recht dunkel. Und da war mal bewusst Zeit, den Heiligen Geist in sich aufzunehmen. Beziehungsweise zu sagen, wir waren mindestens eine halbe Stunde einfach nur so da standen. Augen zu. Heiliger Geist, komm. Ich bin bereit. Wirke du in mir. Und das darf ich immer wieder machen. Das habe ich nicht nur da in Erfurt gemacht, das habe ich jetzt lernen dürfen, dass man das immer wieder sagt. Dass der Heilige Geist in mir wirken kann, im Alltag. Wenn ich mit Leuten rede, wenn ich auf Arbeit bin. Für mich gibt es eine klare Regel: auf Arbeit wird nicht über den Glauben gesprochen, nicht, da ist die Arbeit dran. Doch wenn die Leute von sich aus anfangen, ja, dann lege ich nach. Und weiß nicht, ich arbeite in der Sparkasse, in der Bank, geht es um Finanzen, um Geld, um sachliche Dinge. Wie steigen die Zahlen? 12, 10, 2%? Manchmal sinken sie auch. Und trotzdem schenkt mir Gott immer wieder Zeit, dass ich mit Menschen über den Glauben reden kann. Um das erste Mal zu gießen, um zu bewässern. Nur das Wachstum, was wir hier auch schön immer sichtbar dort haben, die Ähren, wo wachsen, das macht dann Gott. Und er darf mich dafür nutzen. Das habe ich auch mal gemerkt, war ich mit dem CVM über Ostern auf einer Freizeit, ich als Mitarbeiter, und waren noch ungefähr 100 Jugendliche mit dabei, zwischen 12 und 16 Jahre. Ein Abend war auch wieder Lobpreisabend, durfte man für sich beten lassen, Seelsorge in Anspruch nehmen. Und die Jugendlichen, die haben das nicht kennengelernt, waren vielleicht ein paar dabei, wo auch aus einem christlichen Familienelternhaus kamen, nur die meisten, die kamen aus freien Stücken. Manchmal sagen die Eltern, Mensch, die sind vernünftig, da schicke ich mein Kind noch, dann ist es aufgehoben. Was die da für eine segensreiche Zeit haben, wenn die ersten Schritte mit dem Glauben gehen. Und vor der Lobpreiszeit fand ich richtig witzig, hat der Schlagzeuger noch den Eindruck gehabt, das zu sagen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, für euch beten zu lassen. Und ich weiß, manchmal traut man sich nicht aufzustehen. Aber dann sagt einfach euren Nachbarn nebendran, dass ihr aufs Klo müsst, dann steht er auf. Und wenn keiner hinschaut, dann biegt er schnell ab zum Beten. Und der Lobpreis ist angegangen, hat eine Viertelstunde gedauert vielleicht, höre ich einen vor mir zu sagen, Mensch, ich muss aufs Klo. Und steht auf. Hab dann wirklich beobachtet, der ist wirklich dann hoch, wo die Toiletten sind, keine Ahnung. Aber er ist dann wirklich mit dem Gebetskärtchen zurückgekommen. Und die haben keine Ahnung gehabt, wie sowas funktioniert. Die haben das einfach gemacht. Seelsorge, ich kenne das, dass jemand für einen betet und es ist ein Zweiergespräch oder vielleicht ist noch eine dritte Person zusammen. Am Ende, wie der Lobpreis zu Ende war, hat sich an der Ecke eine richtige Gruppe gebildet. Die haben einfach miteinander gebetet. Da hat sich einer nicht getraut, keine Ahnung, hat noch den anderen mitschlafen. Auf einmal hat sich noch einer hinsetzt, waren da 5, 6 Jungs, wo miteinander gebetet haben. Der Gottesdienst war aus, die waren immer noch dort. Das ist der Heilige Geist, wo wirkt. In dem Menschen. Und das soll nicht nur in so Freizeiten, im Gottesdienst sein, sondern im ganzen Leben. Der Heilige Geist wirkt in unseren Lebensphasen hindurch. Christus oder Christsein ist kein Hobby oder eine Modeerscheinung, sondern eine bewusste Entscheidung, die dein komplettes Leben verändert. Christsein ist eine bewusste Entscheidung, die dein komplettes Leben verändert. Ich habe mich bewusst für das Leben mit Jesus entschieden. Und ich wünsche es jedem anderen auch, dass er die Chance ergreift. Gott klopft überall. Und er klopft recht lang. Der hat Geduld, er hat genug Zeit. Nur wir müssen die Tür aufmachen. Und ich habe mir mal so christliche Klamotten gekauft. Und bei einem ist hinten drauf der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine grüne Aue. Jeder kennt ihn. Da war noch dort entstanden, wie ich den gekauft habe. Das ist der bekannteste Bibelvers oder Abschnitt auf der ganzen Welt. Weil den, wenn man Filme schaut, im Krieg, wenn Leid geschieht, die Leute haben das früher auswendig gelernt, leider heutzutage nichts mehr. Die haben das in solchen Zeiten, haben die den aufzacht. Weil Jesus Veränderung bringt. Der Heilige Geist in einem wirkt. Und da geht es auch darum, wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ist es nicht alles Zuckerschlecken? Oder ich gehe an der Naschbox vorbei, Ding. Das ist eine Lappalie. Manchmal muss man tiefe Entscheidungen treffen, hat tiefe Verletzungen im Herzen. Das heißt nicht, dass man als Christ, wenn man sich dafür entscheidet, das wisst ihr, ein leichtes Leben führt. Man muss genauso durch wie die anderen auch. Nur man hat einen, der dich an die Hand nimmt. Und wenn man ein kleines Kind anschaut, wenn es an der Hand führt, also Gott ist nicht der da unten, sondern ich bin der da unten, wenn er mich an die Hand nimmt. Und so gibt es auch mal Zeiten, wo Gott auch mal hartnäckig sein muss. Das vergisst man manchmal, weil man immer sagt, die Liebe und die Zuneigung ist da. Ich glaube, das lese ich dann später auch mal vor, aber ich finde, es passt jetzt recht gut. Es gibt auch wieder, wenn der Vater oder die Mutter, also die Eltern, sein Kind haben. Ich war erst wieder mit Pizza essen mit meiner Schwester, die haben eine halbjährige Tochter, die Elina. Und als Vorspeise, oder weil die Elina direkt was essen wollte, wir sind ein wenig später gekommen, meine Schwester war schon da, gab es eine Pizza als Vorspeise mit Salami drauf. Was macht das kleine Kind? Das tut natürlich die Salamischeiben runterziehen, den Käse runterziehen. Nee, nicht einfach reinbeißen, sondern erfahren, was Pizza essen heißt. Irgendwann war der ganze Tisch voll, der ganze Boden war voll. Das ist so, da dürfen wir selber handeln. Ein paar Fehler dürfen wir selber machen. Nicht? Irgendwann mal wissen wir, okay, dass man einfach Messer und Gabel nimmt und die isst, beziehungsweise Pizza kann man auch mit der Hand essen und es bleibt alles sauber. Doch die Erfahrungen dürfen wir selber machen. Gott lässt uns Freiraum. Dann gibt es manchmal ermahnende Worte. Wenn man dann die Pizza auf den Boden schmeißt, dann heißt es, nein, Elina, das magst du nicht mehr. Und dann nimmst du schon das nächste Stückchen und versucht, und dann, nein, magst du nicht mehr. Manchmal gelingt es, dass es sie wieder liegen lässt. Das sind ermahnende Worte. Gott ermahnt uns. Nein, Samuel, das magst du nicht mehr. Und manchmal muss man auch Kinder richtig anschreien. Da geht es dann nicht mehr um die Pizza, wie die gegessen wird, sondern wenn sie dann vielleicht auf die Straße laufen und weiß, jetzt wird es gefährlich. Oder wir waren davor auch noch grillen. Wenn das Feuer da ist und weil wir ja die ganze Zeit handieren, will sie auch handieren, nimmt einen Stecken und stochert dran rum oder war kurz davor, dann muss man auch mal wirklich schreien. Nein, so geht's nicht. Noch lauter, aber das traue ich mir jetzt nicht. Und Gott schreit auch manchmal. Sind wir bereit zu hören? Haben wir unsere Ohren offen? Unsere Sinne offen, wie wir hören. wo können wir Gott überall erfahren? In der Schrift, im Gottesdienst, wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten über den Glauben. Wenn ich mich nicht auskenne, suche ich jemanden, der sich auskennt. Nimm Seelsorge in Anspruch. Nicht die Leute, die kennen sich dann aus und reden mit dir in der Bibel. Wie in Hebräer 12. Denkt an alles, was er durch den Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen, wenn es bis zum Schlimmsten geht. Denn der Herr weist die zurecht, die ihr liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Hey, ich hätte immer gedacht, nur die anderen, die wo nicht mit Jesus leben werden, bestraft. Es gibt auch die Bibelstelle, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Bei uns fängt es an, wenn wir uns nicht trauen, zu sagen, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Da beginnt es. Bis hin zu, ich habe Schilddrüsenunterfunktion, ich musste mal so ein Formular ausfüllen und da war die Frage, wie geht's Ihnen in 40 Jahren? Die haben natürlich gemeint, wie ich mit meiner Schilddrüsenunterfunktion zurechtkomme. Aber das war eine allgemeine Frage. Ich habe drauf geschrieben, ich habe Angst. Aktuell leben wir in einem freien Land, beziehungsweise offiziell steht drauf freies Land. Und wir dürfen unseren Glauben ausleben. Und wenn wir sagen, wir sind Christ, ach, das ist ja in Ordnung, dass du das bist, aber ich will damit nichts zu tun haben, aber du kannst es gern machen. So ist es aktuell. Manchmal merkt man schon, wenn man sagt, ich bin Christ, wird man richtig angekäst oder angefeindet. Open Doors hat so eine Liste, den Verfolgungsindex, der wird jedes Jahr krasser. War schon ganz am Anfang, wie die ersten Christen aufkamen. Die haben Verfolgung erlebt. Die Juden, die sind noch nie aus der Verfolgung rausgekommen. Die müssen das jeden Tag merken und spüren, was es heißt, mit Gott zu leben. Und bei uns sind es oft die inneren Kämpfe, die wir loslassen dürfen durch den Heiligen Geist, der er wirkt. Markus 13, Vers 11. Doch wenn ihr verhaftet werdet und vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Da steht jetzt Gefangenschaft. Meiner Meinung nach gilt es immer. Wenn schwierige Zeiten sind, die Gott hinlegen, da er redet. Hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal hier stehe. Ich war ein schüchternes Kind, konnte nicht richtig lesen. Und irgendwo war ich mal auf einer Zeltfreizeit, war ich noch richtig klein, war einer vorne gestanden, hat gemeint, er hat Legasthenie. Und könnte sich nie vorstellen, er war vielleicht 25, könnte sich nie vorstellen, von einer Gruppe zu reden. Und Gott hat ihn verändert, dass er hier vorne stehen kann. Und ich habe mir gedacht, boah, Legasthenie, und er kann das. Ich habe das ja selber gekonnt, was das heißt. Sich in der Schule zu blamieren, weil man, wenn ein Text vorgelesen werden soll, oder wenn es heißt, jetzt schreiben wir ein Diktat, aber Samuel, du kannst was anderes machen. Und dann steht er da vorne und sagt, Gott hat mich so verändert, dass er sogar vor einer Gruppenmenschenmenge sprechen kann. Jetzt bin ich richtig froh, dass heute Ferien sind, dann sind nicht so viele da, dann fällt es nur mal ein bisschen leichter. Doch das Blöde ist, es wird ja auch aufgenommen, also man kann es in YouTube auch, dass es sich jeder reinzieht. Also doch wieder Pech gehabt. Nee, und Gott verändert, wirklich. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wieso ich bei der Sparkasse überhaupt gelandet bin. Ich habe mich mit 2,5er im Zeugnis beworben. Das heißt nicht, dass ich unvernünftig war oder so, sondern ich hatte einfach keine Lust zu lernen. Ich habe in der Nordkackt und nichts gemacht. Ich habe mich während der Schulzeit, war früh, Busfahren, 20 Minuten, habe ich die ersten 3 Stunden von der Schule abgearbeitet, Mittagspause, 20 Minuten, habe ich die nächsten 3 Stunden bearbeitet. Das war meine Lernzeit, 40 Minuten. Habe ich Hausaufgaben alles gemacht, hat nicht richtig gut funktioniert. In Deutsch und in Englisch, 5er. Ich bewerbe mich bei der Sparkasse. Der Samuel, total verrückt. Bewerbung geschrieben, fortgeschickt. 2 Tage später kommt ein Schreiben. Mensch, wir möchten Sie weiter beobachten. Bitte füllen Sie doch so ein Internetformular aus. Wenn der ewig viele Fragen stellt, die musst du beantworten. Auch so Persönlichkeitsdinger. Was würden Sie in diesem Falle tun? Habe ich gemerkt. Meiner Meinung nach habe ich da voll versagt. Der letzte Satz. Da konnte man noch seine, wenn sie noch etwas zu sagen haben, Ding, wo nie was jemand was Nein schreibt. Und da habe ich Nein geschrieben, Mensch, mir ist es richtig positiv aufgefallen, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig sagen soll, sondern ich finde es super, dass sie nicht nur auf Noten oder auf Leistung schauen, sondern wirklich diese Fragen mit einbauen, wie sich ein Mensch in dieser Situation verhält. Nicht, darauf kommt es ja an, in Beratung, auf den Menschen einzugehen. So wie es Gott mit uns macht. Er geht auf jeden individuell ein. Und ich weiß nicht, ob das mich vielleicht gerettet hat, der Satz, dass ich auf die Menschen eingehen will. Auf jeden Fall, Woche später, bekomme ich eine Mitteilung, wir möchten Sie gerne zu einem Assessment Center einladen. Heutzutage heißt das ja nichts mehr Bewerbungsgespräch, sondern Assessment Center. Jetzt war ich da, da musste man da auch wieder so ein Logik-Test ausfüllen. Ja, ich, keine Ahnung, irgendwas da not schmiert. Dann haben wir so Gruppenarbeit gemacht. Ich habe Vorschläge eben dargelegt. Die sollten alle mit eingebaut werden. Wir waren 5, 6 Leute. Jeder hat seine Vorschläge hingegeben. Meine wurden gar nicht beachtet. Und dann habe ich einfach gesagt, ich wollte ja nicht aus der Reihe tanzen. Ja, so wie die das anderen machen, so ist es echt super. Meine Sachen wurden nicht beachtet. Woche später bekomme ich einen Anruf. Herr Hack, wir möchten Sie gerne nehmen bei der Sparkasse. Wie ist denn das? Sie wohnen ja jetzt recht weit weg. Würzburg-Ding ist mindestens eine halbe Stunde Fahrt. Was machen Sie denn? Brauchen Sie denn noch ein wenig Bedenkzeit? Und ich denke mir nur, was will ich Bedenkzeit? Was Besseres kann mir ja gar nicht passieren und habe direkt zugesagt, ach so, wollen Sie dann vorbeikommen oder soll ich es Ihnen zuschicken? Na, dann schicken Sie es mir zu, dann brauche ich auch nicht aufgeregt zu der Frau kommen. Da hat Gott gewirkt. Damals habe ich das noch nicht verstanden, was es heißt, Gebet, Gott jemand was hinlegen. Meine Mama hat viel mit mir gebetet, für mich gebetet. Das sind die Glaubensgeschwister im Leben. Man läuft nicht alleine durchs Leben, sondern im Glauben, wenn man als Christ zusammen ist, immer in einer Gemeinschaft. Deswegen leben wir Gemeinde. Deswegen haben wir Hauskreise. Und durch die Arbeit hat er mir Selbstvertrauen gegeben. Ich musste auf einmal mit Menschen reden. Hatte keine Wahl, das war ja mein Job. Muss die machen. Und er hat mich vorbereitet, dass ich auch hier stehen darf. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. möchte schließen mit Hebräer 11. Da geht es um Vorbilder des Glaubens. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Im Alten Testament heißt es ja, der Heilige Geist, den empfingen wir, habe ich vorhin auch vorgelesen, einmal im Pfingsten, die Jünger selber und die andere Bibelstelle, wo ich vorgelesen habe, die Nichtjuden haben auch den Heiligen Geist empfangen. Ja, wie war denn das denn bei Abel, bei Henoch? Muss ich ehrlich sagen, sagt mir gar nichts. Weiß nicht, ob ihr den kennt, Henoch. Muss ganz am Anfang der Bibel stehen. Bei Noah, bei Abraham, bei Abrahams Frau Sarah. Ja, wie war denn das bei denen? Hatten die schon den Heiligen Geist? Haben da die Gesetze gerettet? 5 Bücher Mose, das sind die Gesetzesbücher. Das ist, wenn man bis zum 4. sich durchgekämpft hat, fängt man beim 5. an und dann wird die Geschichte einfach nur mal erzählt. Da muss man durchkämpfen. Und die haben ja versucht, die alle einzuhalten, was da drin stand. Haben die Gesetze gerettet? Abraham, Noah, Mose? Das, was sie gerettet hat, war der Glaube an Gott. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, dass sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Die haben es damals schon gecheckt. Die Erde, das ist nicht das, wo wir immer sein sollen, sondern kommt noch was. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Deshalb bekennt sich Gott zu uns. Er schämt sich nicht für uns. Denn wir wissen, er hat eine Stadt im Himmel gebaut für uns. Amen. Ich lade ein zur Stille, zur Gebetszeit, ihr kennt's. Und ihr dürft auch gern vorkommen. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Und einfach erzählen, was auf dem Herzen liegt. Wenn ihr was habt, dürft ihr gern. Wir haben Stille.